Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Tom Schilling. Tom Schilling ist für mich spätestens seit Oh Boy einer der ganz großen Berlin-Schauspieler. Ich glaube, ein bisschen auch, weil er diese Sehnsucht, die die Stadt hier irgendwie in sich trägt, besser verkörpert als jeder andere. Außerdem ist er Musiker und steht auf der Bühne. Vor wenigen Wochen hat er mit seiner Band Die andere Seite das neue Album Epithymia aufgenommen. Demnächst geht's damit auf Tour. Ja, eigentlich, sagt Tom Schilling, verschwindet er am liebsten beim Bahnfahren. Umso schöner, dass er sich trotzdem mit uns und dem Mikro auf eine Runde Ring gewagt hat. Gesprochen haben wir dabei über Ossi-Empathie, Rammstein, seine Grufti-Phase, das Außenseiter-Dasein und Perfektionismus, über politische Äußerungen von Kulturschaffenden, das Liederschreiben, die Frage, was einen guten Film ausmacht und was eigentlich Berlin. Eine Runde Berlin mit Tom Schilling, los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Das ist sogar eine neue Bahn. Das ist doppelt gut.
Ist das gut?
Ja, das ist gut.
Aber es ist ganz schön busy. Guck mal, es ist nichts.
Guck mal.
Kein Fenster frei.
Doch, doch, hier.
Okay.
Oder ganz im Eckchen, können wir auch hin, wir dahinter?
Wir müssen auf jeden Fall später nochmal vielleicht umziehen
für die Sonne.
Die rechte Seite, da ist spannender. Ne?
So.
Fährst du lieber in Fahrtrichtung?
Habe ich keine Präferenz, du?
Mir ist egal.
Okay. So, es ist ungefähr 20 Uhr, wir hatten tatsächlich...
Oder doch, vielleicht komme ich
willst
zu dir.
Willst du tauschen?
Ja. Nee, okay. Können wir beide in Fahrtrichtung gucken.
Gut, dann gucken wir zusammen raus. Wir hatten, glaube ich, fast noch nie nur ein einziges Mal eine Abendrunde bei diesem Podcast mit Kevin Kühnert. Du bist der Erste, der eine relativ späte Zeit hat.
Vorschlägt. Mhm. Na, abends ist ein bisschen ruhiger so in der Bahn, ne? Also, ich bin jetzt nicht menschenscheu, aber wenn man jetzt hier so wie wir so mit Mikrofon sitzt, dann würde das so tagsüber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Und das wäre mir irgendwie unangenehm, dann wäre ich irgendwie befangen. Ich verschwinde lieber gerne beim Badfahren. Außerdem, ja, schau mal, jetzt haben wir den tollen Sonnenuntergang gleich.
Das stimmt, das ist herrlich. Das ist eigentlich die perfekte Zeit gerade. Ja. Du hast hier die Station Schönhauser Allee ausgesucht zum Starten. Warum die Schönhauser Allee?
Weil ich hier wohne.
Pragmatischer
Grund. Kurze Wege.
Ja. Und kamst jetzt gerade von zu Hause?
Genau, ich kam jetzt gerade von zu Hause und das hier so ungefähr mein Kiez.
Wie lange wohnst du schon hier in Prenzlauer Berg ist es dann?
Ja, ich bin in Mitte aufgewachsen und bin dann irgendwann in Prenzlauer Berg gezogen. Also ja, so weit bin ich nicht rumgekommen.
Ich meine, das ist ja einer der Kieze, die sich auch einfach rasend,
jetzt wird's busy, ne?
Schnell,
Gesundbrunnen.
Jetzt wird's ein bisschen
voller, ganz schön busy. Ja, bitte sag.
Die sich rasend schnell verändern, ist das was du irgendwie positiv, negativ wahrnimmst, überhaupt wahrnimmst?
Wie sich die Kieze verändern?
Hm.
Ja, ich bin nichts anderes gewöhnt. Ne? Also als Ur-Berliner ist man an dieses Kommen und Gehen von irgendwelchen Läden, von Clubs, Clubsterben und neue Clubs entdecken und von der ständigen Veränderung irgendwie ist man, das gehört halt zur Großstadt dazu. Ne? Das heißt halt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie lebendig ist. Ne? Und deswegen habe ich damit überhaupt keine Probleme und ja.
Wie ist das in deinem Kiez? Kannst du es da an bestimmten Orten irgendwie festmachen? Oder?
Wie sich der Kiez verändert?
Mhm.
Ja, bei mir wird es jetzt schon ein bisschen bürgerlicher, glaube ich. So. Also viele Familien, die Kinder stapeln sich auf dem auf dem Spielplatz.
Das ist aber ja so das klassische Klischee, irgendwie die hipste Eltern auf dem Spielplatz in Prenzlauer Berg mit ihrem Samstagsäckchen, so Kollwitzplatz und so weiter.
Ja, genau, auf dem Kollwitzplatz war das ja eher. Jetzt schwappst du ein bisschen über die Schönhauser rüber Richtung Arnimplatz.
Ich habe letztens auch, jetzt vor ein paar Tagen kam erst so ein Wohnreport für Berlin raus und da war tatsächlich auch Pankow die Ecke, die sich am stärksten vom Preisverhältnis quasi gesteigert hat. Also ich glaube, 10% sind die Wohnungen da jetzt teurer geworden als vorher. Das heißt, wenn du einen alten Mietvertrag hast, hast du auf jeden Fall Glück.
Ja, also vom Wedding hat man ja, wo wir gerade durchfahren, hat man immer gesagt, dass der kommt jetzt bald.
Ist er denn schon da?
Nein, ich glaube, wir warten noch ein paar Jahre. Aber Weißensee und Pankow sind, glaube ich, richtig begehrt gerade, ne? Wenn man, ja.
Du hast ja eben schon gesagt, in Mitte geboren und dann in Mitte auch aufgewachsen, irgendwann nach Prenzlauer Berg rüber. Hat Ostberlin für dich eine Bedeutung oder generell Ostsozialisation?
Ja, also ich bin Ossi, glaube ich, und reflektiere eigentlich auch immer mehr darüber, wie sehr mich das geprägt hat und erinnere mich vieler Sachen. Und hatte immer nur Ostpartnerin, also in längeren Beziehungen.
Glaubst du, das ist so ein Ding, dass man, also Ossi und Ossi?
Ja, vielleicht. Vielleicht, ja, finden die sich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mich das insofern geprägt hat, als dass ich zum Beispiel ich fühle irgendwie eine große Zusammengehörigkeit oder eine Empathie für Ossis und also für andere Ossis. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen damit zu tun mit der Wendezeit, wo ich mit der Veränderung, die man da durchmachen musste. Und mit auch, also ich zum Beispiel habe mich total geschämt teilweise zu sagen, wenn ich im Urlaub war, dass ich aus dem Osten komme. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwas, man war immer so ein bisschen so wie, man wurde immer so ganz leicht von oben herab oder so ein bisschen belächelt. Oder na, da seid ihr ja endlich und könnt, ja, jetzt dürft ihr auch mal Coca-Cola trinken und so. Und das verbindet, glaube ich, die Ossis
untereinander. Hast du heute noch Probleme zu sagen, dass du ein Ossi bist?
Nein.
Anscheinend nicht. Sonst
ganz im
jetzt nicht.
Gegenteil. Jetzt gibt es ja eher sowas wie East Pride, nenne ich es. Ja.
Was glaubst du, wo da der, oder wann hat da der Wandel stattgefunden oder wodurch?
Ja, vielleicht gibt es diesen East Pride auch nur in Ost-Berlin. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das Größte, was man im Leben erreichen kann, ist in Ost-Berlin geboren zu sein. Keine Ahnung, was er damit meint.
Du bist ja
aber,
auch...
Ja. Nee, du hast, gibt halt nicht so viele. Ja.
Nicht so viele Ost-Berliner?
Ja, ja. Gebürtige.
Du bist ja auch Rammstein-Fan, ist ja auch quasi so Ost-Punk. Ist das auch so ein Identitätsding tatsächlich?
Genau, Rammstein ist auch so ein Ding. Also ich glaube, so diese, das können Leute so aus dem Westen nicht so nachempfinden, warum, ich glaube, Ossis so stolz sind auf diese Band. Weil die tragen, ja, die rücken wieder sowas gerade. Ne? Die zeigen dann irgendwie, da sind so Ost-Berliner Punks und die schaffen das irgendwie, der größte Musikexport Deutschlands zu sein. Ne?
Ich fand es ganz witzig. Ich habe einen Artikel nochmal von einer Kollegin gefunden, die dich 2013 getroffen hatte. Und damals hattest du ihr erzählt, dass dein erstes Rammstein-Konzert wohl mit 14 Jahren waren und du in der ersten, ich weiß gar nicht, ob du in der ersten Reihe standest und irgendwie die Security wohl so ein bisschen Angst hatte, dass du zermatscht wirst von den ganzen großen Leuten, die da alle irgendwie mit XXL-Oberarmen um dich herum standen. Und du hast dich aber wohl geweigert, dich retten zu lassen.
Ja, ich war zu stolz. Heute wäre es natürlich das Tollste, irgendwie Rammstein vorne irgendwie in diesem Graben zu sehen, in dieser Lücke zwischen Bühne und Zuschauerraum. Damals hätte ich mich total geschämt, wenn ich da gestanden hätte. Ich keine Ahnung, woran es lag. Ich wollte das aushalten, aber es war hart.
Was würdest du sagen, warst du mit 14 so ein Typ?
Na, so äußerlich war ich Grufti, so. So,
also
so schwarz gefärbte Haare. Ja, so ein bisschen... Nur schwarz getragen, immer böse geguckt und so. Also heute würde man wahrscheinlich sagen Emo oder so. Oder so. Was war ich für ein Typ? Wahrscheinlich von außen betrachtet irgendwie würde man so sagen, ja, so ein komischer, ein Freak, ein ein Außenseiter oder so. Ein Eigenbrödler.
Und hast du dich damit wohlgefühlt? Und jetzt ist hier irgendwie, wird eine Rede geschwungen. War das was, womit du umgehen konntest oder womit du dich immer ein bisschen unwohl vielleicht gefühlt hast?
Womit?
Mit dem so Eigenbrötler, Einzelgänger, Freak, wie du eben gesagt hattest.
Nee, ich war das halt. Ich meine, wenn man so, ich war immer, also ich bin jetzt auch nicht besonders groß, ich bin jetzt 1,70 Meter, aber damals war ich halt immer mit Abstand der Kleinste und wurde auch oftmals für ein Mädchen gehalten. Und allein das, wenn man nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat, macht einen schon ganz schön zu schaffen. Und allein deshalb ist man schon, ja, wenn man irgendwo in neue Runden kommt oder so, irgendwie auffällig sozusagen.
Aber ja trotzdem, ich meine, wenn wir von deinen 14 Jahren sprechen, da warst du ja, oder hattest du deine ersten Anfänge im Filmbusiness ja schon gemacht. Ich glaube, dein erstes Casting hattest du mit 5?
Ja.
Wo du dann ja auch den ersten Film gemacht hast, Stunde der Wahrheit. Wie kam es dazu? Also ich habe mich gefragt, ist ja manchmal so, dass die Eltern selber Schauspieler dann oder irgendwas gerne geworden wären und stattdessen dann die Kinder hinschicken? Oder mit 5 war das ja wahrscheinlich noch nicht dein Wunsch.
Nee, natürlich nicht. War nie mein Wunsch. So. Ja, die kamen in meinen Kindergarten und dann haben sie für einen Film Kinder gesucht, der eine sehr traurige Geschichte erzählt. Das war die Geschichte einer Familie, wo die Eltern getrennt leben und die Kinder bei der Mama, die tödlich verunglückt. Und also die Kinder werden dann zu Waisen und es geht dann darum, ob der Vater seine Karriere aufgibt und für die Kinder da ist und sie großzieht, was ja, in der DDR damals wahrscheinlich wohl eher ungewöhnlich war, wenn jemand so, naja, jedenfalls, ich weiß nicht, jedenfalls suchten sie, glaube ich, Kinder, die so eine gewisse Traurigkeit in sich hatten. Und weiß ich nicht, ich habe den Film neulich gesehen. Ich hätte mich auch gecastet. Ich hätte irgendwas, keine Ahnung. Der Film ist auch sehr gut, muss man sagen. Und ich muss eigentlich fast nur gucken. Aber geguckt habe ich gut. Und da hat wahrscheinlich auch geholfen, dass ich kleiner war als die anderen. Weil wenn du dann ein aufgeweckter Geist bist, der ich wohl war, dann können die Regisseure mit den Kindern viel, viel besser arbeiten. Ne? Sie wirken halt jünger und du kannst ihnen aber trotzdem schon, kannst sie besser führen, besser Regieanweisungen geben und so. Und das hat bestimmt geholfen. Ich hatte damals noch so einen leichten Sprachfehler. Das hat aber keiner gemerkt.
Inwiefern? Worin lag der Sprachfehler?
SCH-Fehler.
Oh, da kann ich absolut mitreden. Ich sage nämlich zum Beispiel immer Fleisch statt Fleisch. Das kann ich ganz...
Glaube ich, gar kein Sprachfehler. Bei mir war es...
Also es ist zumindest... Du kommst, glaube ich, aus meiner Gegend.
Ja, klar. Ja. Genau, da gibt es Gegenden... Das hat ja aber eher was dazu, dass man dran denken muss, ne? Das richtig, du könntest das ja richtig sagen. Du könntest Fleisch sagen.
Ich muss mich dolle konzentrieren, aber dann geht's. Ja.
Genau. Und genau, bei mir rutschte so die Zunge so nach links.
Und dann warst du...
Sollen wir da rüberkommen, weil da gleich die Sonne...
Ach so.
Gegenlicht?
Dann ziehen wir einmal um. So, Platzwechsel. Wir sitzen in Richtung Sonne und wir waren gerade bei deinem Sprachfehler geblieben, ne? Sollen wir einmal, bevor wir weitermachen, vielleicht ist das jetzt diese Unterbrechung eine ganz guter Punkt, um das einzuleiten. Wir haben immer so ein Spiel im Podcast, der heißt
Eine Station, Entscheidungen.
Da gebe ich dir immer quasi 2 Sachen zur Auswahl und du müsstest dich für eins entscheiden. Du kannst entweder noch was dazu sagen oder es ganz kurz und schmerzlos machen. Ich würde einfach mal loslegen. Wir sind jetzt Jungfernheide. Berlin, Tag oder Nacht?
Tag.
Winter oder Sommer?
Winter.
Zu Hause oder unterwegs?
Zu Hause.
Laut oder leise?
Beides. Geht nicht?
Nee, muss ich entscheiden.
Ach so. Und man kann nicht sagen, dass man sich nicht entscheiden kann?
Nee, leider nicht. Das sind die
Aber
Regeln.
Aber mein ganzes Leben ist immer so ambivalent und beides. Dann, und dann, die Gegensätzlichkeit.
Vielleicht was es gerade ist.
Im Moment leise.
Stur oder nachgiebig?
Nachgiebig.
Schwarz-Weiß oder in Farbe?
Farbe.
Nachos oder Popcorn?
Popcorn.
Haus besitzen oder Haus besetzen?
Okay, Haus besitzen.
Bildschirm oder Bühne?
Bildschirm.
Jan Ullrich oder Erich Zabel?
Jan Ullrich.
Boris Becker oder Steffi Graf?
Steffi Graf.
K- Kippe oder Kaffee?
Kaffee.
Kaffee ganz normal oder mal was Neues?
Normal.
Zeit reisen oder Zeit stillstehen lassen?
Stillstehen lassen.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Und wir fahren ein und die letzte Frage ist, lieber in Gesellschaft oder lieber alleine?
Lieber allein.
Warum?
Weiß nicht. Ich bin nicht so ein sozialer Mensch, glaube ich. Ich bin schnell überreizt. So. Ist mir meistens zu viel. Also in begrenzter Gesellschaft fühle ich mich noch wohl so, aber in größeren Gruppen nicht so.
Also quasi so eher der Typ gemütliches Abendessen mit den drei besten Freunden oder der Familie, anstatt jetzt irgendwie in den Club feiern zu gehen.
Doch, in Club feiern finde ich auch gut, aber dann mit meiner Bande. So. Aber so, also so, was ich echt nicht mehr brauche, sind so größere Veranstaltungen, wo sich in so einer Oberflächlichkeit verliert.
Hast du dir ja einen guten Job ausgesucht, sag ich mal.
Nee, das meine ich gar nicht. Da kann ich mich auch so zurückziehen. Und da bin ich eigentlich auch fast in der Blase und konzentriere mich nur auf meine Arbeit, auf den Inhalt, den Text und Regie.
Und wobei jetzt zumindest immer dann sehr, sehr viele Menschen um dich herum sind. Was sind so deine Mittel und Methoden, um dann zu sagen, ich konzentriere mich und ich bin jetzt erstmal in meiner Blase?
Die Routine, die du irgendwann hast. Ich nehme dir viele gar nicht mehr wahr. Klingt gemein, ne?
Es klingt ein bisschen gemein, aber vielleicht, wenn die Leute es wissen, vielleicht nehmen sie es dir dann auch nicht übel.
Nee, du musst ja fokussiert bleiben, sonst wird es ja verrückt werden am Set. So, ich muss so ein bisschen wie... Ich vergleiche das immer so ein bisschen so wie, ich fühle mich immer wie so ein Formel-1-Fahrer, so wenn die, ich habe immer dieses Bild von vorm Start irgendwie, wo die in diesem Auto sitzen und so stur irgendwie nach vorne auf diese Ampel gucken und alle noch so rumwuseln an dem Auto und so und die lassen sich nicht beirren, so und so bin ich am
Set. Was passiert dann nach dem Rennen?
Nach dem Rennen, kommt es darauf an, auf den Ausgang natürlich des Rennens, ja. Hm.
Und der ist meistens?
Meistens gut.
Ich wollte gerade sagen, es gab ja wahrscheinlich, oder gab es schon tatsächlich bei so Drehs richtige Katastrophen, wo du danach gedacht hast, ui, jetzt ist das Rennen irgendwie aber gegen die Wand gefahren.
Na klar, habe ich auch irgendwie Tage, wo ich versagt habe, auf jeden Fall. Ja.
Woran macht sich das Versagen dann fest an solchen Tagen?
Na, dass ich merke, dass es mir selber nicht gefallen hat, was ich gemacht habe. Dass ich mir mehr vorgenommen hatte und das nicht erreichen konnte. Und wenn ich dann noch merke, dass es dem Regisseur oder der Regisseurin auch nicht gefallen hat, weil ich Menschen ja schon sehr gut lesen kann, spüre das dann auch, dann würde ich sagen, ist versagt. Also schauspielerisch.
Und hat man dann immer noch mal so einen Reset-Knopf? Also gibt es dann bei solchen, also wenn wir jetzt den letzten Film, den du gedreht hast, uns angucken, gab es oder gibt es an solchen Drehdingern dann irgendwie die Möglichkeit, überhaupt nochmal diesen Reset-Button zu klicken und nochmal neu zu starten, so einen Drehtag? Oder ist das alles so eng getaktet, dass es dafür keine Möglichkeit gibt?
Also man dreht jetzt nie, also sehr selten eine Szene nochmal, weil sie irgendwie einem Schauspieler nicht gefallen hat. Nee, das ist was ich mit mir selber ausmachen muss. Das ist einfach mein Perfektionismus, der mich dort dann... Dabei lasse ich auch dann vollkommen außer Acht, dass natürlich der Film auch im Schnitt entsteht. Also man muss sich tatsächlich beim Film schon sehr doof anstellen, dass man richtig schlecht rüberkommt, weil eigentlich kann man alles schön schneiden.
Das heißt, du würdest sagen, man braucht gar kein Talent? Oder schon, trotzdem?
Naja, klar braucht man Talent und so eine Art Charisma, aber es ist schon... Gerade im Film kann man auch, wenn man mit einem, ja, so einem durchschnittlichen Talent, ja, eine gute Figur machen, wenn man in guten Filmen landet und gute Cutter und so hat und gute Regisseure und so.
Was würdest du sagen, was macht einen guten Film aus?
Ich glaube, ich muss erst nochmal erklären, was ich damit meine.
Ja,
weil in einem Interview zum Beispiel mit Christoph Waltz hat er mal gesagt, dass ihn das so stört. Dass das heißt, er sei so ein toller Schauspieler, weil er den Oscar gewonnen hat für die Tarantino-Filme. Aber er hat ganz richtig gesagt, woran man sieht, dass er ein toller Schauspieler ist, ist der ganze durchschnittliche oder eher Schrott, den er in Deutschland gedreht hat, wo er trotzdem eine gute Figur gemacht hat.
Mhm.
Da zeigt sich, ob ein Schauspieler was drauf hat. Ob er aus einem wirklich, wirklich teilweise sehr peinlichen, mit einer peinlichen Vorlage irgendwie eine, eine Szene abliefern kann, die irgendwie einen Hauch von Magie hat.
Würdest du dem denn dann zustimmen, dass der deutsche Filmmarkt viel produziert, was wenig Magie hat?
Ich glaube, überall ist der Ausschuss an richtig gutem Material nicht besonders hoch. Ist ja in Amerika nicht anders.
Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du als Kind schon diese Melancholie irgendwie so, oder dass sie das zumindest in dir gesehen haben. Und das ist ja was, was sich im Prinzip Melancholie und dieses Sehnsüchtige so ein bisschen bis heute durchzieht, sei es jetzt irgendwie in den Filmen, also Oh Boy ist irgendwie der Klassiker, aber auch Fabian, der Gang vor die Hunde, würde ich sagen, aber auch dein neues Album, was du mit deiner Band Die Anderen Seite ja jetzt gerade rausgebracht hast, ist ja auch ein sehr eher melancholisches, schwereres Album. Das zieht sich so wie so eine rote Linie, wo man sich fragt, oh Gott, ist der Arme jetzt einfach immer melancholisch oder ist das eigentlich, sind das nur Phasen oder sind das dann auch, bespielt sich das dann auch gegenseitig? Weißt du, was ich meine? Du hast quasi eine Rolle, die sehr melancholisch ist und dann ist sozusagen, tritt das vielleicht auch wieder auf dein Leben ein oder, also diese Frage zur Melancholie quasi.
Nee, ich glaube, ich, das ist, es ist nicht, es sind nicht die äußeren Umstände, die mich dazu gebracht haben, dass ich eher ein melancholischer Mensch bin. Also nicht die Rollen machen mich melancholisch, sondern ich trage viel von meinem Inneren, von meinem Wesen mit in die Filme und in die Musik sowieso.
Und was glaubst du, woher das kommt? Also würdest du sagen, man ist veranlagt und ist eher ein fröhlicher oder melancholischer? Oder worin besteht eigentlich diese Melancholie, wenn du von Melancholie sprichst?
Na, ich glaube, ein großer Teil ist bestimmt eine frühkindliche Prägung oder so, ne? Also ich glaube, dass viel von der Persönlichkeit in den ersten 3 Jahren oder so entsteht.
Und hast du da mal nachgeforscht irgendwie bei deinen Eltern oder sowas, was dich da geprägt haben könnte?
Ich setze mich mal ständig mit mir auseinander. Viel zu viel wahrscheinlich, würden andere sagen, ja.
Also hast du das Gefühl, dass dir das was hilft? Kommst du da zu einem Ergebnis oder brauchst du das vielleicht auch gar nicht?
Das Leben ist halt nicht so, dass irgendwie am Ende ein Ergebnis steht, ne? Oder die alle Fragen beantwortet sind. Manche stellen sich halt mehr, manche weniger. Und ich weiß nicht, ich bin einfach mehr auf der sehnsüchtigen Seite. Also so ein Gefühl von Mangel oder so, dass oder man nicht vollkommen ist oder dass man dass einem irgendwas fehlt und so eine Sehnsucht nach, was weiß ich, verschmelzen oder nach irgendwie einer Geborgenheit oder so oder nach einem Trost, die ist einfach in mir. Und jetzt kennen auch schon die Leute, die dann immer sagen irgendwie, ja, was brauchst du denn, was willst du denn, du hast einen tollen Beruf und so und Familie und Kinder, bist gesund und ist auch alles richtig, ja. Und trotzdem trage ich eine Sehnsucht in mir.
Und die hast du jetzt quasi versucht, auf deine Platte zu packen, auf deine neue?
Ich habe angefangen, vor 3 Jahren wieder Lieder zu schreiben und habe irgendwann festgestellt, dass es wahrscheinlich ein Album wird und habe mir das dann so in Kopf gesetzt und war in so einer leicht manischen Episode, würde ich sagen, und habe da irgendwie Lieder geschrieben, die eher düsteren Charakter hatten.
Wenn du von der manischen Episode sprichst, sind das dann so die manisch und depressiven Phasen oder inwiefern manische Phase?
Ja, man muss, ich glaube, mit so psychischen Einordnungen so immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube nicht, dass man mich jetzt als manisch-depressiv klassifizieren würde, aber ich habe sicherlich Tendenzen, die dahin gehen. Und wenn es gibt Phasen, in denen ich mich sehr in etwas reinwerfe und dann nur noch wie auf Autopilot unterwegs bin.
Also es sollte jetzt auch gar keine Psychoanalyse werden. Ich glaube nur, weil das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich manisch höre, ist das, glaube ich, in diesem Zusammenhang, einfach in dieser Konstellation.
Ja, klar. Also, ja. Ja, ich habe.
Du gehst ja jetzt dann bald auch auf Tour. Wie ist das dann so ein positive Aufgeregtheit gerade? Ist es so, ich meine, nach Corona ist es wahrscheinlich jetzt für alle sowieso erstmal dieses Rauskommen wieder, dieses irgendwie auf eine Bühne gehen, Publikum vor sich zu haben.
Irgendwie freue ich mich diesmal, weil ich auf das Album so stolz bin und ich finde es echt richtig gut geworden. Und ich kriege auch, muss ich hier sagen, echt viel Rückmeldung, weil ich weiß, dass es ist ja so fast so eine Art Konzeptalbum, ist ja so eine Art moderne Winterreise, nenne ich es manchmal so. Ich habe auch viel Schubert gehört währenddessen, aber ich wollte es halt wirklich auch dunkel und schwer, ne? Weil es halt damals so war. Und jetzt zu sehen, dass es vielen, die manchmal ähnlich empfinden, viel bedeutet, das freut mich dann total. Und deswegen werde ich sie mit Stolz und mit Würde auf die Bühne bringen. Und ja, nach Corona ist irgendwie, ich glaube, die Leute haben es ein bisschen verlernt, Live-Musik zu hören. Also die Verkäufe sind jetzt nicht so dolle, muss man sagen. Ich schäme mich dafür auch nicht. Aber zum Beispiel haben wir heute ein Konzert abgesagt in Frankfurt, einfach weil zu wenig Leute gekommen sind. In Berlin sieht es besser aus oder gut aus. Aber kann man ja auch nochmal sagen, weil wir sind ja hier im Berliner Raum. Wir spielen im Lido am 25., glaube ich. Und das Ding ist auch, dass ich mir natürlich mit meiner Namensänderung auch nicht so einen großen Gefallen getan habe, weil letztlich jetzt man nicht mehr diese Karte nicht mehr spielt. Ne? Da kamen natürlich auch bei meinem letzten Album bestimmt viele Leute, die einfach mal mich, den sie aus dem Film kennen, auf der Bühne sehen wollen. Ne? Die haben wir jetzt nicht mehr.
Wobei ich jetzt auch, weil du gerade eben von Frankfurt gesprochen hattest, ich meine, du hattest das auf Instagram gepostet, auch gleich gesehen, die ganzen Leute, die jetzt natürlich irgendwie enttäuscht sind oder traurig sind, weil das Konzert abgesagt wurde, weil sie gerne gekommen wären. Ne? Also das ist ja dann auch die andere Seite der Medaille sozusagen, dass es jetzt die ein bisschen enttäuschten Fans gibt.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also, aber wenn der Veranstalter das dann irgendwie, sich das für den nicht rentiert oder so, dann können wir nicht spielen.
Warst du schon wieder auf einem Konzert?
Mhm.
Welches?
Get Well Soon.
Okay, kenne ich jetzt gar nicht. Was machen die?
Indie-Pop, würde ich sagen.
Und hattest du da das Gefühl, dass man das...
Alternative.
Ja. ...noch quasi, oder war da dieses Verlernt-Gefühl da nicht vorhanden?
Ich glaube, die spielen normalerweise auch in größeren, also mit vor größerem, also war auch ein bisschen abgehängt und so. Man kann ja die Venues dann auch so verkleinern, dass es nicht irgendwie leer
nicht
aussieht.
Nicht auffällt quasi. Mhm.
Und aber ja, klar. Nee, das Ding ist auch so, ich glaube, insofern verlernt, als dass die Leute halt so ein bisschen... Also ich glaube, dass es für das Live-Geschäft das auch natürlich schwierig macht, weil die meisten haben in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich 3-mal irgendwelche Konzerttickets irgendwie zurückgeben müssen und haben einfach auch keinen Bock mehr, weit im Voraus Karten zu kaufen. Und dann ist es auch für die Veranstalter total schwierig abzuschätzen, ob das vielleicht noch wird, weißt du, ob dann vielleicht die Leute eher spontan kommen zum Konzert.
Du hattest unter dem Post auch geschrieben, vielleicht ist gerade auch keine Zeit für traurige Musik.
Ja, also als unser Album rauskam und ich hatte es ja schon vor 3 Jahren geschrieben, vor der Corona-Krise, also...
Ich glaube, in 2 Monaten hast du es geschrieben, ne? Also relativ schnell auch.
Genau, und dann, das war 2019, im Jahr 2019 habe ich viel geschrieben, ne? Genau, das war halt länger her und vor Corona und es ist ein sehr persönliches Album und jetzt kam es halt irgendwie... Zu einem Zeitpunkt, das hat er dann auch natürlich viel Vorlauf, ging es los mit Promotion, was ja schon mal auch irgendwie ein bisschen peinliches Wort ist, etwas zu promoten und dann in Zeiten, weißt du, wo gerade irgendwie der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, war es dann irgendwie auch teilweise ein bisschen, durchaus ein bisschen unangenehm irgendwie über seine, persönlichen Seelenschmerz zu sprechen,
Wie hast du das in Sachen Ukraine? Gibt es ja auch dann viele Künstlerinnen und Künstler, die sich dazu gerade geäußert haben, unter anderem Schauspielkollege Lars Eidinger, die den offenen Brief geschrieben hatten an den Bundeskanzler mit der Bitte, keine schweren Waffen zu liefern, weil man den dritten Weltkrieg fürchtet, und hatten ja irgendwie geschrieben, dass sie quasi einen Kompromiss gerne hätten oder dass man da aufeinander zugeht. Wie nimmst du solche Debatten wahr? Du hattest dich ja, es gab ja dann auch nochmal einen Gegenbrief sozusagen. du hast, wenn ich richtig informiert bin, zumindest keinen unterschrieben.
Nee, aber ich verfolge das und ich verfolge es total gerne und ich finde es auch wirklich, von mir aus können alle, also können viele Leute Briefe schreiben und wenn sie sich darüber Gedanken gemacht haben und wenn sie dann zu dem Schluss gekommen sind und wenn sie der Meinung sind, dass sie den in die Öffentlichkeit tragen wollen und dass sie mit ihrem Namen oder so vielleicht andere irgendwie, keine Ahnung, zum Denken oder zu der gleichen Meinung bringen wollen oder so, und dann ist das erstmal gut, ne? Dass man sich drüber unterhält, weil es sind ja total schwierige Themen und wirklich existenzielle Themen, ja.
Und würdest du, also wenn du jetzt so drüber nachdenkst, auch unterschreiben, oder ist das was, wo du dich...
Nee, ich würde nicht unterschreiben, also keine Seite.
Okay. Einfach, weil du sozusagen unentschlossen... Also ich finde das schon auch, das Krasse ist ja immer bei diesen Debatten, das hat man ja bei der Corona-Geschichte und wir machen alle machen alles dicht machen und jetzt auch wieder bei der Kriegsgeschichte, dass diese Fronten auf jeden Fall so verhärtet sind, dass es gar keine Debatte eigentlich so richtig gibt. Also dass es gar kein Gespräch mehr zumindest zu führen ist, so sehr man eine Seite für falsch halten kann, aber dass da so die Fronten verhärtet sind.
Ja, Das ist so ein bisschen die, ja, wir haben es irgendwie offenbar so ein bisschen verlernt, die Gegenposition auszuhalten, weil wir uns natürlich auch in diesen Blasen immer der Selbstbestätigung oder bestätigt werden befinden. Dieses ganze Kommentarlesen ist ja auch so schwierig. Aber ich würde jetzt auch einfach per se nicht mitschreiben, weil ich es auch nicht weiß. Weißt du, ich weiß es nicht. Und je besser jemand mir das darlegen kann, oder ich mir fällt es total schwer. Mhm. Also Punkt.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. Zwei Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
Was ich interessant fand, das hatte ich auch in einem Interview von dir gelesen, ist, dass du, also überhaupt jetzt gar nicht als politisches Statement oder sowas, aber dass du früher wohl mit deinen Eltern relativ oft zum sowjetischen Ehrenmal in Treptow-Köpenick gegangen bist, um dort Drachen steigen zu lassen. Und dass das so eine Empfehlung, hattest du, glaube ich, in einem Interview gesagt, wäre, wenn man nach Berlin kommt, dann sollte man zum Mauerpark-Karaoke gehen und dahin, weil es einfach irgendwie so von historischer Bedeutung ist und irgendwie, ja, beeindruckend.
Ja, nicht nur von historischer Bedeutung. Also die habe ich da gar nicht so im Vordergrund gespürt. Meistens war da halt keine Sau, ne? Und man war da total allein und hatte so viel Himmel über sich und so einen großen Platz. Das ist ja dieser Einschüchterungs- oder diese Architektur, die einen so ein bisschen auch zeigen soll, dass man ein sehr, sehr kleines Rädchen in der Geschichte ist und auch in der Welt irgendwie nicht wirklich bedeutsam. Also eigentlich so ein bisschen das Gefühl, was man hat, wenn man alleine am Meer ist oder so, oder wenn man alleine in den Bergen ist. Und das hat man ja nicht so oft in Berlin. Und deswegen mochte ich diesen Ort.
Mir ist es nur deshalb jetzt, glaube ich, auch in der Vorbereitung so explizit aufgefallen, weil ja jetzt dieses Denkmal auch mehrfach beschmiert wurde mit dem Z-Symbol und Orks und was da alles draufgeschrieben wurde. Ich glaube, deshalb ist es mir quasi einfach ins Auge gesprungen und irgendwie in Erinnerung geblieben, weil der jetzt natürlich auch ein Ort ist, der irgendwie eine politische Bedeutung auf einmal bekommen hat oder nochmal eine andere politische Bedeutung, als er irgendwie vorher hatte. Wir sind jetzt, um einmal vielleicht den Blick rauszuwerfen, es ist jetzt schon fast dunkel.
Naja, wir haben einen super schönen Abendhimmel, da oben ist der Mond mit so einer kleinen Sichel und alles sehr pastellig, ne, gerade. Und wir sind, glaube ich, irgendwo sowas Richtung Neukölln, schätze ich mal gleich, oder?
Tempelhofer Feld zum Beispiel ist ja auch einer dieser Orte, wo du diese unbegrenzte Weite in Berlin hast.
Ja, sind immer so viele Leute, ne? Also ich war noch nicht in der Woche da oder zu unmöglichen Zeiten, aber ja, nochmal zu diesem Mahnmal, vielleicht ist es auch nicht nur, dass da keiner war und dass man dort so alleine ist und sich so herrlich unbedeutend gefühlt hat, sondern auch dieser Soldat mit diesem Kind, das hat wirklich schon irgendwie so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Dieser Soldat, der so ein Schwert in der Hand hält und ein Kind auf dem Arm und mit seinem Stiefel so ein Hakenkreuz zertritt. Ne?
Du bist jetzt, glaube ich, dreifacher Papa mittlerweile. Wie ist so das Papa-Sein für dich? Einmal bist du ja relativ junger Papa geworden und dann jetzt nochmal sozusagen ein bisschen älterer Papa. War das sehr unterschiedlich?
Der Unterschied ist, dass man andere Fehler macht, wenn man dann zu einer anderen Zeit
inwiefern?
Vater wird. Ich glaube, als ich jung Vater geworden bin, hatte ich noch viel zu viel mit mir selber zu tun und war noch nicht so richtig reif und stabil, würde ich sagen. Und jetzt ist man vielleicht so ein bisschen zu übervorsichtig oder zu vielleicht die Gefahr ist da, dass man jetzt den Kindern zu wenig Raum lässt.
Hast du das Gefühl, dass sozusagen in deinem beruflichen Umfeld viel Zeit fürs Papa sein ist? Oder wie sieht so dein normaler Alltag in der Regel aus? Gibt es wahrscheinlich gar nicht so richtig, oder? Je nachdem, welches Projekt gerade ansteht.
Ja, es gibt eigentlich so zwei Szenarien. Entweder ich drehe und dann bin ich nicht da. Oder ich bin da und dann mache ich so tagsüber, was getan werden muss. So Ablage oder auch Sachen für mich. Oder mache Musik und oder bereite irgendwelche Sachen vor. Und dann ja, machen wir frühmorgens, stehen wir auf und machen Frühstück. Und dann werden alle zur Schule und Kita gebracht und nachmittags holt man sie wieder ab und verabredet sie mit Freunden oder steht auf dem Spielplatz rum. Und dann macht man Abendessen und dann es vergeht wahnsinnig schnell die Zeit dann. Ne?
Hm. Ist deshalb auch vorhin dieses...
Hast du Kinder?
Nee, ich habe keine Kinder. Ich bin noch kinderlos quasi. Ja. Kinder. Ich möchte gerne auf jeden Fall irgendwann mal Kinder haben, aber habe ich noch nicht. Aber tatsächlich, meine Eltern zum Beispiel, die haben mich auch relativ jung sind die Eltern geworden. Und
Osteltern?
Was? Nee, ich bin nicht aus dem Osten. Ich war ein frühes Westkind. Mhm. Aber deshalb hatte ich zum Beispiel immer super junge Eltern und das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. So im Sommerurlaub musste man sich entweder Freunde quasi suchen oder man hatte halt die Eltern, mit denen man irgendwie auch ganz coole Sachen machen konnte. Dann so. Also... Ich habe das eigentlich immer als sehr, sehr schöne Sache empfunden. Ja. Und irgendwann kommt man dann ja dann auch in ein Alter, wo man dann noch nicht mehr junge Eltern ist. Wobei ich auch das Gefühl habe, in Berlin werden die Leute später Eltern als auf dem Dorf, wo ich herkomme.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Na klar, die müssen auch erstmal irgendwie, keine Ahnung, erstmal Karriere machen oder so. Bis 30 ist man ja meistens Praktikant oder so. Und dann hast du dich gerade eingearbeitet in deinen Job und dann kannst du nicht gleich Kinder kriegen, ne? So.
Ja. Ja, und dann muss man ja, und davor muss man nochmal exzessiv feiern gehen. Das machen ja so irgendwie alle, die nach Berlin kommen. Also das sind irgendwie so die typischen Phasen.
Aber wobei, jetzt sind die ja eigentlich meistens schon mit der Schule irgendwie auch schon mit 17, 18, ist ja schon Abitur, ne? Früher war das erst
ja,
so 19.
Das stimmt. Ja.
So. Und dann hast du erstmal noch ein Jahr Zivildienst gemacht oder... und ja, und dann musste man natürlich erstmal...
Ganz kurz zur Aufmerksamkeit. Ich habe Todeshunger, ich habe Durst. Ich habe noch nicht mal einen Euro oder zwei. Was macht ihr denn da?
Wir machen ein Interview.
Wir nehmen Podcast auf.
Cool.
Hier, ich habe 20 Cent.
Dankeschön.
Leider nicht mehr.
Sorry.
Ja. Ja, ist ganz witzig tatsächlich. Da habe ich vorhin noch mal drüber nachgedacht, als... Du wirst das wahrscheinlich oder ziemlich genau nicht mehr wissen, aber als ich nach Berlin gekommen bin, in meinem ersten Jahr ist der Film Oh Boy rausgekommen. Und damals war das Jugendmedien-Event und ich hatte dich...
Was war da für ein Event?
Jugendmedien-Event, da wurde euer Film gezeigt.
Aha.
Und da warst du mit Jan-Ole Gerster damals und wir haben so ein 10 Minuten, na, Kind war ich nicht mehr, aber 10 Minuten Interview kurz mit euch gemacht vor dem Screening. Und ich weiß noch, oder glaube mich zumindest zu erinnern, die Erinnerung verschwimmt ja auch immer ein bisschen, dass mich dieser Film, Oh Boy, total in meinem Berlin-Bild geprägt hat. Also so dieses irgendwie Streunern, oder was heißt Streunern, aber so dieses noch nicht angekommen sein und ich kam gerade irgendwie in Berlin an, also dass das so ganz viel für mich Berlin war. Ich weiß nicht,
ja.
wie du den Film sozusagen jetzt so 10 Jahre später nochmal bewerten würdest.
Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber na klar, zweifelslos ist der Film so, so ein tolles Zeitdokument für eine gewisse Zeit in Berlin. Ne? So, also die 2000er Jahre, nee, oder was? Wann kam der überhaupt raus? 2010, 11?
2012 kam 12, der raus.
Ja.
2012, ja.
Für diese Zeit und ja, man hat das immer so ein Generationenporträt genannt oder so ein Zeitgeistfilm. War nicht so angelegt. Ich glaube, der Regisseur Jan-Ole Gerster wollte einfach einen sehr persönlichen Film machen und offenbar haben viele andere auch so empfunden wie er und deswegen hat er so einen Geist getroffen, ja, und wurde so wichtig für eine Generation.
War das für dich dein wichtigster Film? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Kann man nicht sagen. Nee. Also für meine Karriere würde ich sagen, war ja ziemlich wichtig. Aber gibt es auch andere wichtiger. Ne?
Ja. Welchen würdest du auf jeden Fall in der Regel mit nennen? Oder vielleicht auch, weiß nicht, wichtig ist so ein komisches Wort, aber vielleicht eher so Herzensfilm, wenn man es so nennen
kann.
Ja,
Herzensfilme hatte ich viele, aber welche, die so richtig prägend waren oder die meine Karriere nochmal in eine andere Richtung gebracht haben, waren... Oder so eine Weichenstellung war bestimmt Crazy, mein erster wichtiger Film, als den ich mit 17 gedreht habe. Dann Napula merke ich, also ist vielen Leuten wichtig, dafür krieg ich immer viel Rückmeldungen, wird immer noch sehr gerne geguckt oder so. Dann Oh Boy und Unsere Mütter, Unsere Väter war so eine Serie oder so ein Dreiteiler, die ich gemacht habe, die war auch wichtig.
Ich will noch einmal trotzdem jetzt ganz kurz zu Oh Boy zurückkommen, weil ich mich gefragt habe, jetzt nochmal im Nachhinein, sag's gerne, wenn du jetzt nicht ewig darüber reden willst, aber ob dieses Sehnsuchtsvolle, was da in diesem Film drin kommt, ob das auch in anderen Städten als Berlin möglich wäre oder ob das nicht auch, also ob viele, oder vielleicht anders gesagt, ob viele Charaktere, die du spielst, vielleicht auch einfach so nur sein können, weil sie in Berlin sind.
Ja, ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, ich glaube, deswegen wollte zum Beispiel Dominik Graf auch, dass ich irgendwie in Fabian diesen jungen Mann spiele, der in Berlin so ein bisschen unter die Räder kommt. Weil ich vielleicht diese Stadt so spiegel. Keine Ahnung. Muss ja die anderen fragen. Aber kann schon was dran sein.
Was ist denn Berlin für dich? Wenn du jetzt heute sozusagen 40 Jahre in Berlin gelebt oder du hast nie woanders gelebt, oder?
Doch. Nee, deswegen fällt mir das immer so schwer zu beantworten.
Ja.
Weil ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass meine Freunde, zum Beispiel Jan-Ole Gerster, der Regisseur vom Oh Boy, die Stadt viel, 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 viel intensiver wahrnimmt als ich. Weil er halt nochmal genauer drauf guckt, weil er dazugezogen ist, ja. Und er kennt sich viel besser. Also, geografisch aus zum Beispiel, also wenn wir irgendwie unterwegs sind, sobald wir im Westen fahren, weiß ich nicht mehr, wo wir sind, so, ja, also muss ich nach Navi fahren und er merkt dann auch Veränderung viel, viel mehr. Für mich ist sie halt total selbstverständlich, die Stadt, weißt du?
Mhm. Also ich denke da nicht so,
so drüber nach, ich habe halt, der Blick wird natürlich viel schärfer und fokussierter, wenn man von außen auf etwas blickt, weil man dann ja einfach genauer drauf guckt. Aber ja, ich weiß nicht. Einer der schönsten Filme ist der Himmel über Berlin. Für mich jedenfalls. Das ist auch so ein Sehnsuchtsfilm. Ne? Es ist wohl eine sehnsuchtsvolle Stadt. Ist schon so ein bisschen so eine Qualität wie in New York oder so. Ne? Vielleicht. Ich fand die Städte auch nicht, haben viel Ähnlichkeit. Ich komme ja beruflich immer viel. Bin ich immer woanders, deswegen habe ich auch nicht so Fernweh, aber ich habe mal ein halbes Jahr in New York gewohnt und mich hat es schon sehr an Berlin erinnert, auch ein bisschen.
Inwiefern?
So,
you can
so
make bisschen, it there, you can make it anywhere.
Ist schon auch eine harte Stadt. So. Es hat schon, ist schon auch schroff, die umarmt dich nicht. Ne? Man braucht ein dickes Fell, um so zu auch die schönen Sachen zu entdecken.
Aber das finde ich interessant, also quasi dieses, weil das ist ja schon auch ein Kontrast zwischen eigentlich dieses Harte und dieses Sehnsüchtige. Also es ist ja im Prinzip eigentlich das genaue Gegenteil, dass das dann doch so gut miteinander auskommt.
Naja, es ist ja so Gegensätzlichkeiten, ne? Und die machen das ja, die machen ja diese große Spannung, die dann Sehnsucht ist ja auch ein total ambivalentes Gefühl. Ne? Also es ist eigentlich das einzige Gefühl, was eine positive und eine negative Konnotation hat. Also manchmal kann Sehnsucht total quälend sein und manchmal kann Sehnsucht total schön sein. Ne?
Würdest du sagen, oder jetzt kommen wir wieder nochmal zu deinem Album, aber da ist ja quasi so diese Todessehnsucht irgendwie jetzt auch noch mit drin. Wie kam das irgendwie noch mit dazu, zu diesem Sehnsuchtsbegriff?
Na, ich weiß, also es ist halt ein Album zum Teilen über Depressionen. So, und zu Depressionen gehört halt auch manchmal der Flirt mit gewissen Gedanken, ne, die einem dann irgendwie für kurze Zeit irgendwie ein bisschen Erleichterung verschaffen. Also selbst der Gedanke. Ja. Aber wie war die Frage nochmal?
Ja, wie quasi diese Todessehnsucht auf dem Album gelandet ist. Also wo das herkam bei dir?
Ich habe einfach weitergedacht. Also wenn ich ein Lied schreibe, wie als wäre es das letzte Mal, wo es um Depression geht, dann geht es da halt auch um Selbstmordgedanken.
Mhm. Hattest du die?
Ich finde, das ist mir irgendwie zu privat. Ich schreibe Lieder und finde meine Themen, und die Themen, die ich gefunden habe, waren halt diese Themen in der Zeit. Und dafür versuche ich dann immer Lieder zu machen, die universell funktionieren. Also,
wo sich Leute, die dir dann wiederum schreiben, irgendwie auch wieder entdecken.
Ja, das ist ganz verrückt, aber ich habe zum Beispiel Ballade vom Eisenhofen, ist ein Lied über Depression und Selbstmord, und manche Leute, die es nicht checken, denken, es ist ein Lied über ein Märchen. So.
Es wurde tatsächlich auch in ganz vielen Rezensionen geschrieben, dass dein Album ja ganz viel an Märchen erinnert, wo ich auch kurz dachte, das sind aber ganz schön traurige Märchen, also so Märchen habe ich zumindest als Kind nicht gelesen. Ja, ist natürlich kein
Märchen, Märchen gehen ja meistens gut aus, ne? Ja. Also, und die Ballade vom Eisenofen ist kein Lied über einen Prinzen in einem Eisenofen, sondern es ist eine Analogie, also eine psychologische Analogie.
Und vielleicht mal sozusagen die optimistische Seite nochmal. Was sind denn Sachen, wo du sagst, das holt mich aus irgendwie vielleicht Phasen, die gerade nicht so geil sind, irgendwie raus, und das macht mich so richtig glücklich?
Ziemlich gut funktioniert immer Tennis, also Sport.
Wo Steffi Graf das größere Vorbild ist, wie wir vorhin gelernt haben.
Ehrlich gesagt, mit beiden habe ich nichts zu tun. So.
Also, aber warst du da noch, war das noch deine Zeit, wo die quasi, ich weiß gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall vor meiner Zeit.
Nee, Ende 80er, da war ich noch Kind der DDR. Ja. Also klar, Boris hat noch ein bisschen länger gespielt, aber... Nee, also für mich hat zum Beispiel Jan Ullrich eine viel größere Bedeutung als Boris Becker.
Aber der hat gedopt.
Ja, alle. Insofern, ja.
Aber das ist so, Sport ist irgendwie dein Ventil, dein Happy-Mood-Ding.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Aber Lieder schreiben hilft auch. Also, ne? Also das gibt mir ja dann auch irgendwie so eine Sinnhaftigkeit und so und macht mir Spaß.
Spielst du auch in Teams oder bist du eher dann... so sporadisch immer unterwegs?
In Teams?
Na, beim Tennis jetzt zum Beispiel. Also was heißt im Team, aber im Verein?
Ach so, okay. Ja, ich spiele auch ich bin im Verein und bin so im Mannschaftstraining, aber ich habe zu wenig Zeit für die Mannschaftsspiele, weil die sind dann halt am Wochenende, weißt du? Die sind dann am Wochenende und dann geht es den ganzen Tag. So, dann musst du halt irgendwie da erstmal Einzel und dann Doppel spielen und danach noch grillen und so.
Und danach noch grillen,
und
weißt du,
ja. Und nee, da verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden.
Ja. Wenn wir jetzt so auf, wo sind wir denn? Ostkreuz, glaube ich, oder?
Genau, hier ist unser Proberaum.
Ach echt?
Mhm, da hinten.
Hier sind relativ viele, ne? Das ist...
Kann gut sein. Und da könnte eine Tennishalle sein.
Wie oft bist du so im Proberaum im Schnitt?
Sehr selten. Nee, wir sind große Arbeitsteilung bei uns und jeder hat seine eigenen Projekte, und wenn nichts ansteht, dann proben wir auch nicht. Das heißt, eigentlich schreibe ich die Sachen zu Hause, bereite sie vor, dann ist alles sehr strukturiert und effizient. Dann gehe ich mit dem Material zu unserem Gitarristen,
ja,
und dann arrangieren wir und produzieren vor, verschicken die Sachen. Dann proben wir maximal 2-3 Tage und dann waren wir schon im Studio. Und wenn wir jetzt, genau, für eine Tour proben wir vielleicht 3-4 Tage.
Und dann habt ihr keinen Schiss, dass da nicht, also, ist ja mutig, oder? Was? Wenn man einfach quasi schnell fertig und dann direkt los. Also ist ja super, wenn das so gut funktioniert. Ich dachte nur, dass das ein viel, viel längerer Prozess mitunter wäre.
Nee, weil, weil ich relativ genau weiß, was ich will. Und die Sachen, die ich von der Band brauche, die dafür müssen sie nicht so lange üben. Die sind super fit. Und wenn man sich verständlich macht, wenn man eine gute Anweisung, Regieanweisung gibt oder das gut vorbereitet, dann geht es eigentlich
relativ
schnell.
Wie habt ihr euch miteinander gefunden gehabt?
Der Pianist und der Schlagzeuger Christopher Colasso und Philipp Schäper haben den Soundtrack zu Oh Boy geschrieben und aufgenommen. Genau, und da haben wir uns angefreundet.
Und Gitarrist
Charis Karantzas.
Genau, kam noch dazu. Glaube ich, ne? Mhm.
Ja, er ist neu.
Ja, und den habt ihr euch noch sozusagen mit an Bord geholt.
Genau.
Das heißt, wenn jetzt am 17. die Tour losgeht, wie oft wird noch geprobt vorher?
Einmal.
Ja, ist doch gut.
Ja, ich würde gerne öfter proben, aber jeder probt in seinem Ermessen. Also ich probe dann zu Hause. Ich
und das stört
natürlich
die Nachbarn nicht oder freuen die sich oder...
Bei uns im Haus spielen viele irgendwelche Instrumente und wenn ich richtig laut sein muss, dann fahre ich in den Garten und bin
Habt
dann
so,
einen, so eine Datsche.
Oh, schön. Ja. Das ist ja so, ich habe das Gefühl, man muss da immer so lange drauf warten, deshalb habe ich mich noch nie um einen beworben, aber das ist natürlich total toll. Bist du denn da auch so Kleingärtner, richtig? Also baust du auch so Gemüse und sowas an?
Nee, noch nicht. Ich hab nicht so viel Zeit. Nee.
Deine
noch nicht.
Frau? Irgendwer?
Nee, die hat noch weniger Zeit.
Okay. Wenn wir denn jetzt mal so einen Blick noch in das restliche Jahr werfen, was steht da bei dir noch so auf dem Programm? Sind da Urlaube geplant? Sind da, ich glaube, du willst auch was Neues drehen? Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden
Nee, drehst
du nicht? Ich dachte, das hätte ich irgendwo gelesen. Ach, da willst du nicht drüber
reden.
Nee,
sag mal, wo hast du was gelesen?
Nee, ich hab nichts dazu gelesen, mal, was es ist.
Der neue Marvel-Film. Jetzt ist es raus.
Wäre das dein Wunsch?
Ich glaube nicht, nee.
Aber du drehst dieses Jahr noch
was? Ich gehe davon aus, dass ich nochmal einen Film drehe. So, auf jeden Fall.
Der noch ein bisschen geheim ist.
Ja,
mal gucken. Ist alles gut.
Ja, genau. Ein bisschen... Die letzten Wochen waren ganz schön turbulent. Ich habe auch schon einen Film gedreht. Einen sehr schnellen, kurzen Film.
Sehr schnell im Sinne von sehr
kurz. Der hatte wenig Drehtage.
Ah, okay.
Aber trotzdem Langfilm, okay. Kinofilm.
Okay.
Eine Romanverfilmung. Der Roman heißt Der Pfau. Und ist so eine Art, wie sagt man? Oh Mann, so ein Gesellschaftsporträt oder so. Es ist so ein Ensemblefilm, so ein Kammerspiel. Genau, das Wort habe ich gesucht. Und deswegen ging es auch verhältnismäßig schnell. Und dann hat die Platte viel Aufmerksamkeit gebraucht. Und deswegen war ich zu oft weg von zu Hause. Und auch mit dem Kopf, wenn ich da war, nicht richtig da. Deswegen... freue ich mich jetzt, dass ich nach der Tour dann wieder ein bisschen für die Familie da bin. Ja, und dann vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Zeit finde, irgendwie Rasen zu mähen.
Gibt es denn auch Urlaubszeit?
Ja, auf
jeden
Fall.
Die gönnst du dir auch? Mhm. Gibt es irgendein Reiseland, wo du sagst, das ist so dein Herzensland, wo du immer hinfährst?
Ich liebe Frankreich. Frankreich ist mir irgendwie am nächsten, so muss ich sagen. Ich liebe dieses Land, wie unterschiedlich das ist und die Menschen, die Mentalität ist mir, glaube ich, irgendwie nah. So, das finde ich, da fühle ich mich immer wohl. Und da würde ich gerne hin und besuche da vielleicht meine Cousine, die wohnt dort. Mal gucken.
Sprichst du auch Französisch?
Ob ich Französisch spreche? Bisschen. Ja. Ich könnte, bonjour, schon ein bisschen, also ich kriege ein bisschen mehr hin, aber... ich habe ein gutes Ohr für Französisch. Also wenn ich mich hinterklemmen würde, dann würde es mir, glaube ich, auch besser, mehr als Englisch liegen sogar. Ja. Also aber ich muss nicht weit wegfahren. Zum Beispiel war ich kürzlich in Bad Saro. Und also man muss.
Therme auf jeden Fall auch sehr.
Da gibt es so eine Therme, da war ich nicht, aber man muss nur den coolen Ort finden, ne? Und alles als Event verkaufen. Also, und oder ich war auch im Tropical Island gerade mit den Kindern. So, die haben das geliebt.
Ja,
und da kann man ganz toll mit der Bahn fahren.
Paradies, ja.
Super. Ja, und also ich muss nicht um die halbe Welt fliegen, um irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwie jetzt entspannen zu können oder Urlaub zu machen.
Und gibt es auch in Berlin einen Urlaubsort, der Urlaub ist?
In Berlin Urlaub?
Also quasi, wo du das Gefühl hast, ein Urlaubsgefühl vielleicht hast in Berlin.
Nee. In Berlin muss man einfach mal so, also was mir zum Beispiel neulich irgendwie echt gut getan hat, ist irgendwie loszuspazieren. Und also nicht Bahn zu fahren, nicht Fahrrad, sondern wirklich zu laufen und so und sehr, sehr lange zu laufen. Und dann kommst du ja in Viertel, in die du noch nie warst und nimmst ihn auch viel, viel genauer wahr, weil du zu Fuß unterwegs bist. Und das kann einem schon hier und dort ein Urlaubsgefühl vermitteln, denke ich.
Das hat ja schon fast wieder was von Nico in Oh Boy.
Ja.
Das Schlendern.
Ich glaube, nächste müssen wir raus.
Nächste müssen wir raus. Gibt es noch, wenn wir jetzt so kurz vorm Ende sind, irgendwelche Themen, über die du, von denen du noch nie was gefragt wurdest, aber die du einfach mal gerne sprechen würdest? Du hast ja jetzt echt viele Interviews gegeben. So, gab es irgendwas, wo du dachtest,
worüber
Mensch, darüber...
Worüber ich mal sprechen wollte? Nee, fällt mir wahrscheinlich ein, wenn wir jetzt uns verabschieden.
Dann habe ich noch eine Frage.
Jetzt müssen wir unsere... Nicht, dass wir unsere über eigenen Kabel gleich stolpern.
Nee, wir stolpern nicht. Aber vielleicht, wenn wir jetzt noch einmal sozusagen unsere Ringbahnfahrt durch Berlin mit einem Berlin-Thema beenden. Wenn... Ist heute dieses Zeitporträt, was Oh Boy vielleicht war, wenn wir das heute nochmal im Jahr 2022 ein neues Zeitporträt für Berlin machen würden.
Ja.
Und du hättest die Hauptrolle. Was wäre das für ein Typ? Oder was würde da in diesem Film vielleicht passieren?
Ich glaube, ich wäre nicht mehr die richtige Besetzung. Ich fühle mich zu alt. Das ist wirklich langweilig. Ich bin ja schon fast auf dem Absprung irgendwie.
40? Das ist doch nicht alt.
Doch, ich flirte ja schon mit irgendwie nach Brandenburg ziehen oder so.
Wirklich?
Das hat nichts mehr mit Berlin zu tun.
Nee. Du flirtest mit Brandenburg?
Ja, schlimm, ne?
Oh Gott. Warte, wir können mal langsam raus, dann kannst du noch mal kurz diese Brandenburg-Geschichte erzählen.
Ey, wer hätte gedacht, dass es abends um 8 Uhr so busy ist in der Bahn, ne?
Ja.
Wann hätten wir denn fahren sollen? Sag mal.
Also, ich glaube,
was
dass tatsächlich so 11 oder noch später abends passt noch ein
noch
bisschen
später
besser.
Abends. Ja. Nächstes Mal machen wir noch später abends. Aber nächstes Mal gibt es wahrscheinlich nicht.
War das eine Absage?
Nee, ist ja langweilig.
Ja,
es gibt ja
stimmt.
So viele andere, die auch irgendwas über Berlin zu sagen haben.
Nee, aber erzähl doch noch mal kurz von deinem Brandenburg-Traum.
Ach so, warum ich der Falsche bin für Berlin? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe andere Themen zu erzählen. So, und Berlin hat ja auch viel mit Feier und so Kultur zu tun und mit so diesem Abenteuer, ne? Was man hier so, wie man sich hier so verlieren kann in der Stadt. Aber ich verliere mich nicht mehr. Ich sortiere mich und strukturiere mich. Das ist, glaube ich, sexy für einen Film.
Aber ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Grüße auch an die Berliner Verwaltung, muss ich direkt dran denken, in Brandenburg ist strukturierter.
Ja.
Berlin verliert man sich.
Ja. Na klar, das wird jeder bestätigen können. Selbst die Ämter in Brandenburg funktionieren, glaube ich, besser.
In diesem Sinne, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht. Danke.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.